Ja, von meiner Seite ein herzliches guten Morgen. Ich predige über Epheser 5, wie vorhin schon angekündigt, ab Vers 8 bis 14. Da geht es um die Gegensätze Licht und Finsternis, dass wir im Glauben in das Licht hineinkommen und ohne diesen Glauben noch in der Finsternis wären. Denn einst war der Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und beteiligt euch nicht an den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr sogar strafend auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, indem es vom Licht strafend aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Daher heißt es, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird Christus dir als Licht leuchten oder als Licht aufgehen. Ja, zurzeit läuft eine Fackel durch die Welt, die die Menschen verbindet. In 12 Tagen wird sie am Ziel sein. Sie kam aus Griechenland und kehrt wieder dorthin zurück, das olympische Feuer. Ja, Jugendspiele der Welt, Friedensspiele mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen, die es gibt, tausende von Polizisten und Soldaten im Einsatz. Diese Spiele wurden ja ursprünglich zu Ehren von Zeus durchgeführt. Ich habe mal im großen Brockhaus nachgeschaut. Da steht im Jahr 776 vor Christus bis 393 nach Christus. Also 1100 Jahre lang wurden Olympische Spiele durchgeführt, alle 4 Jahre zu Ehren von Zeus. Im Jahr 8, dann gab es eine lange Pause, im Jahr 1894 wurde das Ganze neu belebt und 1936, ganz interessante Zahl, fügte man den Fackellauf hinzu. War also eine neue Kreation und die Leute, die gute Gedächtnisfunktionen haben, wissen, wohin die Fackel damals lief. Die lief nach Berlin und die Winterspiele waren in Garmisch. In Berlin hat damals Deutschland die Mehrzahl aller Goldmedaillen abgeräumt, 42 Goldmedaillen. Die Amerikaner haben es nur auf 25 gebracht, obwohl sie vorher immer Abonnementgewinner waren von diesen Olympischen Spielen. Dann kamen noch die Ungarn mit 10 weit abgeschlagen. Also Deutschland glänzte im Erfolg, in der Strahlkraft dieser Spiele. Wenige Jahre später ging allerdings von Deutschland auch eine Fackel in die Welt und hat die Welt in Brand gesetzt. Es war diese Kriegsfackel, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Auch da gab es viele Orden und Medaillen. Mein Vater zeigte mir nicht ohne Stolz das Eiserne Kreuz. Die Frage, wofür kriegt man eigentlich so etwas? Beziehungsweise ist vielleicht schon sinnvoll, so etwas zu kriegen. Aber wofür wurde eigentlich gekämpft? Wofür wurde die Welt in Brand gesetzt? Und brannte ja jahrzehntelang mehr oder minder. In den 50er und 60er Jahren gab es ein Lieblingslied junger Christen. Einige, die älter sind unter uns, kennen das vielleicht noch. Es heißt, wir jungen Christen tragen ins dunkle deutsche Land ein Licht den schweren Tagen als Fackel in der Hand. Und dann kommt dieser Refrain, wir wollen Königsboten sein, des Herrn Jesu Christ, der frohen Botschaft heller Schein uns Weg und Auftrag ist. Einige kennen die Auswirkungen des Liedes, auch wenn sie das Lied nicht kennen. Da gibt es eine Jugendbewegung, wo viele junge Leute zum Glauben kamen an Jesus, durch einen Engländer ausgelöst, diesen Ian Thomas. Die haben dann überlegt, wie sollen wir uns denn benennen? Wir hätten gern einen Namen. Und da das Lieblingslied damals war, sagten sie, gut, dann nennen wir uns Fackelträger. Einige wissen, dass das die Organisation ist, die hinter der Klostermühle steht, inzwischen 21 Zentren auf der ganzen Welt hat. Das heißt, diese Fackel wurde auch in die Welt getragen. Ja, aber sicher mit einer anderen Bedeutung als diese Fackel des Krieges vorher durch Deutschland. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich freue mich darüber, dass diese Fackel des Evangeliums auch zu mir gekommen ist und mich sozusagen entzündet hat. Wobei entzünden bedeutet ja immer Nähe. Ich kann nicht aus 1 Meter Entfernung von einer Fackel die nächste anzünden, das geht nicht. Die müssen sich irgendwo berühren. Und deshalb muss irgendwann diese gute Nachricht von Jesus ganz persönlich werden, durch irgendjemanden, der sie einbringt oder durch ein Buch. damit es dann überspringt und die nächste Fackel sozusagen entzündet wird, die dann wieder weitertragen kann und jemand anderes entflammt. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war. Es ist schön, darüber nachzudenken und auch Gott zu danken für die Menschen, die er Ihnen und mir geschickt hat. Ja, dann steht hier ein schöner Vers, wie man Christ wird. Wach auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten, so wird Christus dir als Licht aufgehen. Ich hatte es schon mal gebracht, wiederhole es gerne, durch Wiederholung lernt man. Und vergleiche diesen Vers mit einer 3-Stufen-Rakete. Sie wissen, was das ist, wurde ja mal von einem Deutschen erfunden, so mit diesem Traum auf den Mond zu fliegen, Werner von Braun, der später übrigens auch sein Leben Jesus anvertraut hat im Lauf seiner weiteren Entwicklung. Ja, die erste Stufe ist, wach auf, der du schläfst. Ich weiß nicht, wie Sie heute Morgen aufgewacht sind, ob da ein Wecker beteiligt war oder nur die Sonne oder Ihr Ehepartner oder die Kinder, die sagten, es ist Zeit, Mutter, steh auf, wir wollen was essen oder mit dir spielen. Sehr unterschiedlich. Normalerweise werde ich nicht mich selbst aufwecken, sondern aufgeweckt werden. Und die Frage ist, wer zündet diese erste Stufe wach auf, der du schläfst? Wer macht Menschen wach für Gott? Ich denke, die zündet Gott selbst, indem er Menschen unruhig macht oder ihnen Sehnsucht gibt oder vielleicht Verlangen sehen, sagen, der andere hat irgendeine Gewissheit, was ist das? Die hätte ich auch gerne. Dass Menschen wach werden und fragen, wie geht's weiter? Ich kenne ganz viele, die wach wurden und ganz viele, die wieder eingeschlafen sind, weil sie die zweite Stufe nicht gezündet haben. Die erste war, wach auf, der du schläfst, die zündet Gott bei vielen. Die zweite, da heißt es, steh auf von den Toten. In der Bibel gibt es viele Arten von Tod, Tode. Das eine ist der körperliche Tod, den jeder kennt. Das andere ist ein geistlicher Tod, dass die Beziehung zwischen Gott und uns von Geburt an tot ist, weil Gott nicht in unserem Herzen wohnt. Ja, Sie kennen die Geschichte von dem verlorenen Sohn, der nach Hause kam und sein Vater dann sagte, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das heißt, er war für den Vater tot, weil die Beziehung nicht mehr da war, aber jetzt war die Beziehung wieder da und damit auch Leben. Stehe auf von den Toten heißt, unternimm praktische Schritte, um diesen Glauben zu entdecken, zu festigen. Lies Bücher, führe Gespräche, fange an zu beten, bringe dein Leben in Ordnung. Ja, wer zündet diese zweite Stufe? Ist das Gott oder ich selbst? Es ist klar, die zweite Stufe zünde ich selbst. Stehe auf, das nimmt mir keiner ab, auch wenn Gott mitwirkt. Ich muss selber aufstehen, das heißt Schritte des Glaubens gehen, bis hin vielleicht zu einem Aufnahmegebet und Jesus sagen, ich will dir gehören. Die dritte Stufe, so wird Christus dir als Licht leuchten. Wer zündet diese Stufe? Dass ich Christus erkenne, bin ich das? Ist das Gott? Ist klar, ich kann nicht Christus zum Leuchten bringen, aber Gott kann das tun, dass ich feststelle, er ist derjenige, den ich schon die ganze Zeit gesucht habe und er ist mein Erlöser und mit ihm verbunden habe ich jetzt ewiges, wunderbares Leben. Ja, die dritte Stufe zündet Gott. Man sieht also hier, Glaube bedeutet immer Zusammenwirken zwischen Gott und uns. Die erste Stufe zündet Gott, er weckt uns. Die zweite zünde ich stehe auf, ich muss etwas unternehmen, konkret werden. Die dritte Stufe zündet Gott, er lässt mir Jesus deutlich werden und ich freue mich, ihn zu kennen. Ja, wo fliegt die Rakete hin? Klar, in den Himmel. Irgendwann bis ans Ziel, bei Gott zu sein. Ja, hier steht natürlich nicht nur etwas über das Licht, sondern auch über Finsternis. Das heißt, solange Jesus nicht in unserem Leben ist, ist es in Gottes Augen finster. In unseren Augen vielleicht nicht, aber in seinen Augen. Und zu dieser Finsternis werden hier zwei Bereiche zugeordnet, wenn man das vorher liest. Und zwar den Bereich der missbrauchten Sexualität und des missbrauchten Reichtums. Sehr interessant, wovon sich Menschen Glück erhoffen im Leben. Ich denke, junge Leute eher auf dieser sexuellen Ebene und ältere eher auf der Ebene des Besitzes. Jetzt kommt ein intelligenter Satz, den ich schon mehrfach brachte, gerne wiederhole, stammt nicht von mir. Da heißt es, Gott segnet als Zusatz, was er als Ersatz verflucht. Gott segnet als Zusatz, was er als Ersatz verflucht. Das heißt, wenn ich in meinem Leben Sexualität als Geschenk betrachte, als Zusatz, segnet Gott das in den richtigen Bahnen. Wenn ich es als Ersatz nehme, um davon das Glück meines Lebens zu sichern, dann steht es unter dem Fluch Gottes und bringt nicht das Erhoffte. Er segnet als Zusatz, was er als Ersatz verflucht. Ja, wenn jemand es zu Wohlstand bringt und dabei ein gottgefälliges Leben führt, ist das schön, er ist gesegnet. Wenn er aber von dem Wohlstand seine Lebenssicherheit abhängig macht, dann ist er nicht gesegnet, sondern steht eigentlich unter dem Fluch Gottes. Ja, Habsucht erlebt man ja gerade dieser Tage wieder. Ja, wenn man hört, dass ein Konzernchef eines berühmten deutschen Unternehmens sich sein Gehalt um 130% erhöhen lässt, nicht etwa um 30%, um 130%, und dann seine Mitarbeiter auffordert zu sparen, kann man das ja nur als Hohn und Spott bezeichnen, und merkt etwas von Habsucht. Unser Sohn macht gerade seine Hochzeitsreise in Kenia, schickte uns ein E-Mail, dass es sehr schönes Wasser gibt, tolles Essen, Regenzeit allerdings, und die wilden Affen vor dem Fenster auf- und abklettern auf den Bäumen. Man dürfte sie allerdings nicht füttern. Ich nehme an, manche von Ihnen wissen, wie man Affen fängt. Das geht ganz einfach, habe ich zumindest gelesen. Stellt eine Tonne auf, füllt Sand hinein, damit sie ganz schwer ist, schneidet oben ein rundes Loch in den Deckel, gerade so groß, dass eine Affenpfote durchgeht, und dann streut man oben auf den Sand wohlriechende Erdnüsse. Der Affe merkt das, greift hinein, ergreift die Erdnüsse, damit ist seine Pfote aber größer geworden und jetzt kriegt er sie nicht mehr durch das Loch raus und schon hat man ihn gefangen, da er ja nicht loslassen will, was er mal ergriffen hat. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es wirkt. Ähnlich ist es bei Menschen, wenn sie habsüchtig werden und plötzlich irgendetwas festkrallen und es sie im Griff hat. Aber wenn sie loslassen könnten, würden sie frei werden. Ja, interessant, was uns bindet und was uns frei macht, was ein Geschenk ist und was zum Ersatz degeneriert. Hier steht, wandelt in der Liebe, vorher steht aber auch, wandelt im Licht. Oder hinterher steht das, Liebe und Licht sind bei Gott in einer Richtung. Und das finde ich schön, wenn jemand die Liebe Gottes entdeckt und feststellt, ich bin bei Gott angenommen. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrer Familie angenommen sind. Ja, manche sind ja Wunschkinder. Manche sind es nicht. Auch Wunschkinder können eine Entwicklung nehmen, die nicht immer ideal ist. Wichtig, von Gott Wertschätzung zu erfahren, zu wissen, ich bin ihm wichtig. Und mein Kapital ist nicht nur das Geld auf der Bank, sondern das ewige Leben. Ich nehme an, etliche von Ihnen haben schon mal geerbt. Und das kann man ja sinnvoll einsetzen an diesem und jenem Platz. Aber ein Erbe ist eigentlich auch wie ein Wanderpokal. Ja, man kriegt es und gibt es dann später wieder weiter. Während das Kapital des ewigen Lebens, das kann ich mitnehmen. Damit werde ich auch in der Ewigkeit noch Freude haben. Ja, diese Liebe wird als Licht bezeichnet und bringt Orientierung. Licht und Orientierung hängen zusammen. Ich weiß nicht, wie Sie sich fühlen, wenn es absolut dunkel ist, wenn Sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht, sei es im Leben oder auch in irgendeiner Landschaft. Und Orientierung schenkt auch Gewissheit. Wenn es hell ist, stolpere ich nicht mehr so schnell, wie wenn es dunkel ist. In Gelnhausen steht ein nettes Denkmal, vielleicht haben Sie das gesehen, in Richtung Lessing. Da sind drei große Eisenringe so ineinander geschmiedet. Lessing hat ja diese Ringparabel geschaffen von Nathan dem Weisen, wo er die drei Weltreligionen vergleicht mit drei Ringen. Und ein Vater wollte einem Sohn einen Erbring vermachen, er hatte aber leider drei Söhne. Jetzt wollte er die anderen zwei nicht enttäuschen. Dieser Erbring wäre auch ein Segensträger. Und dann hat er also zwei täuschend ähnliche Ringe nachmachen lassen und dann den Söhnen alle drei gegeben, ohne zu sagen, welches der Erbring ist, und sagten, das sollten sie rauskriegen durch den Einsatz in ihrem Leben, um zu sehen, wer dann gesegnet ist. Also eigentlich so das Bild eines sogenannten toleranten Menschen, der verzichtet, die Wahrheit zu kennen und beim Namen zu nennen, sondern sagt, das muss man irgendwie beliebig sehen und vielleicht hat jeder seine eigene Wahrheit, wie das heute ist. Lessing sagte einmal, wenn Gott alle Erkenntnis der Wahrheit in seiner Rechten hätte und ewiges Suchen nach Wahrheit in seiner Linken, dann würde ich ihm demütig in seine Linke fallen und sagen, lass mich weiter suchen. Das ist ja schlimm, wenn jemand sozusagen ins Licht kommt und sagt, das Nichtsehen war so schön und das Suchen war so aufregend, ich will das weitermachen und bin an der Wahrheit nicht interessiert. Anders ist jemand, der Jesus kennenlernt, der sagt nicht, ich suche weiter, sondern er sagt, ich habe es gefunden. Und er weiß auch, was er gefunden hat, neues Leben mit Jesus. Ja, also Licht schenkt Orientierung und Gewissheit, führt allerdings auch zu Reinigung. Ich war im Westerwald, junger Pfarrer, und habe dort damals meine Gastgeberin nach Marburg in die Klinik gefahren, wo sie eine Star-Operation bekam. Es war damals noch etwas komplizierter als heute, bekam man hinterher dann so eine Star-Brille, heute ja nur noch so eine neue Linse eingesetzt. Und als ich sie dann ein paar Tage später wieder abholte und sie die Treppe in den ersten Stock zu ihrer Wohnung hochging, sagte sie nur, oh, wie dreckig ist hier alles. Das war also die erste Wirkung ihres neuen Sehens. Ich fand es gar nicht so dreckig, aber ich bin auch keine Hausfrau. Und sie hat dann hinterher gereinigt. Das heißt, Licht führt nicht nur zur Orientierung, sondern auch dazu, dass man Dinge reinigt, die da nicht hingehören. Und wenn Jesus im Leben ist, wird er manche Dinge wegnehmen, wird sie reinigen, die dort nicht hingehören. Licht führt aber auch zu Heilung. Ja, es gibt Höhensonne, gibt Rotlichtbestrahlung, dies und jenes. Ich denke, dass jeder von uns Heilung braucht, die meisten aus ihrer eigenen Familiensituation heraus, weil sie vielleicht als so und so viertes Kind, ein sogenanntes Sandwich-Kind waren, ja über ihm jemand, unter ihm jemand. Wer bin eigentlich ich? Wo kriege ich mein Selbstwertgefühl her? Vielleicht, weil sie immer nur mit Kritik erzogen wurden, statt mit Lob und Anerkennung. Vielleicht, weil sie nur anerkannt wurden, wenn sie Leistung brachten und sonst hinten runterfielen. Es gibt so viele Verletzungen in Familien oder durch die Familienkonstellation überhaupt. Und ich denke, dass Jesus da heilen muss, auch durch Vergebung. Ja, Licht führt natürlich auch zu Wachstum. Meine Frau führt einen netten Kampf mit einer Orchidee. Sie kennen diese tollen Blumen, die so lange blühen und so schön sind. Irgendwann kann man sie dann abschneiden, wenn sie verblüht sind. Und wenn man Glück hat, bekommen sie wieder einen langen Trieb, der dann wieder diese tollen Blüten bekommt. Und bei uns stehen diese Blumen am Fenster. Und dieser lange Trieb, der dann rauskommt, der wächst natürlich direkt auf die Fensterscheibe zu, weil dort das Licht herkommt. Gut, da könnte sie ja nicht weiter wachsen, also drehen wir das Teil rum, lassen diesen Trieb ins Wohnzimmer hinein wachsen. Was der Blume nicht gefällt, die macht also eine Kurve und wächst wieder aus Fenster zu. Weshalb ich das sage, eine Pflanze wächst zum Licht. Und wenn für uns Jesus das Licht der Welt ist, dann gibt es ein Glaubenswachstum, das immer mehr mit ihm verbunden sein möchte. Es gibt diese schöne Melodie, die Sie kennen, Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Licht empor, die sogenannte Internationale. Ich denke, wenn ich Jesus als Licht sehe, dann hat dieses Lied seine Gültigkeit, sonst bleibt es ein Stück Illusion in meinen Augen. Durch Jesus werden wir Brüder, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist die Sonne, er schenkt Freiheit. Freiheit in der Bibel bedeutet ja nie Bindungslosigkeit, sondern Freiheit bedeutet immer, dass ich meiner Bestimmung entsprechend lebe. Ja, eine Lokomotive ist nur auf den Schienen frei, weil das ihre Bestimmung ist. Im Straßenverkehr würde sie ein Hindernis darstellen und stehen bleiben. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Licht empor. Ich denke, Jesus ist das Licht, das wirklich nach oben zieht. Ja, durch Gott und Jesus fängt auch die Bibel an zu leuchten. Ich weiß nicht, wann Sie anfingen, die Bibel zu lesen. Ich bekam da früher so Bibelteile geschenkt als Teenager, die habe ich immer liebevoll zur Seite gelegt, weil sie mich nicht interessierten. Ich kannte sowieso die meisten Geschichten, die da drin standen, aber es sprach mich nicht persönlich an. Ich konnte die Geschichten erzählen, wusste aber nicht, was sie für mich bedeuten. Und die Bibel fing erst an zu leuchten, als Jesus in mein Leben kam. Ich habe mal eine tolle Vorführung gesehen von einem Freiluft-Evangelisten, der also so auf der Straße verkündigt, in einem Seminar, was ich besuchte. Und der hatte den Raum ziemlich abgedunkelt und erzählte uns die Geschichte von John Newton, der dieses wunderbare Lied geschrieben hat, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Ich nehme an, die meisten kennen das. John Newton war ja ein Sklavenhändler und deshalb malte er ein Schiff, mit dem dieser Sklavenhändler unterwegs war, um neue Sklaven zu gewinnen und sie dann nach England zu bringen. Auf der Rückfahrt ging sein Schiff fast unter in einem Seesturm, also wurden große Wellen gemalt, aber wir sahen das alles mehr oder minder nicht, obwohl er es malte und dabei weitererzählte. In diesem Seesturm hat dann John Newton sein Leben Jesus anvertraut und um Rettung aus dem Sturm gebeten. Beides wurde erhört. Das heißt, er kam an Land und da wurde jetzt ein Schwarzlicht eingeschaltet. Ich wusste bisher gar nicht, dass es sowas gibt. Und auf der Tafel war mit Leuchtkreide gemalt worden. Das hatte ich auch nicht gesehen. Aber mit diesem Schwarzlicht leuchtete jetzt plötzlich diese Kreide. Und man sah ein wunderbares Schiff, verbunden mit dieser Melodie im Hintergrund, Amazing Grace. Und so bringt Gott Gottes Licht, das Wort Gottes zum Leuchten, wenn es anfängt, bei uns da zu sein. Dieser John Newton hat ja dann vor dem englischen Parlament für die Sklavenbefreiung gekämpft und sie mit seinen Freunden auch erreicht. Ja, insofern leuchtete es dann auch in den sozialen Bereich. Wie sieht es aus bei Ihnen und mir? Kennen Sie dieses Licht, das auch in der Ewigkeit noch leuchtet? Oder muss man sagen, irgendwann geht das Licht aus? Ich sah gerade zufällig von Wilhelm II. Zwei Fernsehsendungen, nicht ganz, aber ziemlich lange. Vielleicht haben Sie die auch gesehen. Das eine war vor dem Ersten Weltkrieg, das zweite der Erste Weltkrieg und danach. Und dann war ich ziemlich erschüttert, als ich die letzten Worte hörte, mit denen er gestorben ist, 1941. Er sprach zweimal diese Worte, ich versinke, ich versinke. Das heißt eigentlich kein Bild der Hoffnung, sondern der Hoffnungslosigkeit. Ich denke, wenn jemand am Ziel ist, wird er etwas anderes ausdrücken. Und ich denke an einen süddeutschen Christen, Michael Hahn, der vor seinem Tod sagte, jetzt fängt das Leben an. Jetzt fängt das Leben an. Das ist eine ziemlich andere Aussage. Oder denken Sie an Goethe, der starb mit den Worten mehr Licht. Wahrscheinlich spürt er auch, dass er in die Dunkelheit geht. Wenn jemand Christ ist, dann geht er ins Licht. Es gibt einen wunderbaren Bibelvers in Sprüche 4, Vers 18. Da heißt es, der gerechten Pfad ist wie Morgenglanz, der immer heller wird bis an den vollen Tag. Also nicht irgendwann, das Licht ist aus, es wird immer heller bis an den vollen Tag. Ja, auch für Christen gibt es Medaillen. Der Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, das ist sein letzter Brief, den er geschrieben hat, sozusagen sein Testament, schreibt er, dass für ihn ein Kranz der Gerechtigkeit bereitlegt, der ihm von Jesus überreicht werden wird. Ich weiß nicht, wie viele Ehrungen Sie schon bekommen haben in Ihrem Beruf, in Ihrem Verein, wo Sie tätig sind, in irgendeinem Sozialengagement. Wenn Sie so in der Öffentlichkeit geehrt werden, ist das vielleicht ein bisschen mit Verlegenheit verbunden, aber doch ein tolles Gefühl, wenn Sie sagen können, oh, das habe ich jetzt erreicht und die Leute bewundern mich. Ich bin vielleicht sogar noch besser als andere, die es nicht erreicht haben. Aber wie toll muss das sein, wenn Jesus Ihnen oder mir einen Kranz überreicht und sagt, das bekommst du zusätzlich zu deinem ewigen Leben als Anerkennung, nicht für das, was du getan hast, sondern als Anerkennung für das, was ich durch dich getan habe. Das ist ein Unterschied, ob ich etwas für Gott tue oder er etwas durch mich tut. Ja, und jetzt steht hier noch drei Dinge, die Sie und ich erwarten dürfen als Frucht des Lichtes. Da steht Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte bedeutet auf das Gute bedacht sein, das, was angemessen ist im Moment. Güte hat nichts mit Gutmütigkeit zu tun. Gutmütigkeit ist ein Zeichen von Schwäche, weil man nicht kämpfen möchte, sondern durch Nachgeben den Frieden erhalten möchte. Güte ist sehr viel mehr. Es ist ein angemessenes Verhalten in der Situation, was natürlich auch das Gute für den anderen im Blick hat. Gerechtigkeit, ein Freund übersetzte das und sagte, gehe recht, das heißt so, wie Gott es möchte. Und da steht im Hebräerbrief, dass wir geübte Sinne haben durch sein Wort. Ich nehme an, Sie haben geübte Sinne in vielen Bereichen. Mancher ist Sportler, der weiß genau, aha, wenn das Geräusch kommt, ist der Ball noch so und so weit weg, jetzt fange ich ihn und kann ihn weitergeben. Oder geübte Sinne beim Autofahren, können Sie viele Dinge gleichzeitig machen. Wenn Sie Gottes Wort jeden Tag lesen, haben Sie geübte Sinne, um schneller zu unterscheiden, was ist richtig und falsch. Natürlich auch im Gespräch mit ihm. Und dann noch Wahrheit. Ich nehme an, Sie kennen solche Teekessel-Wörter. Wir haben als Teenager früher das gerne so als Wettbewerb gemacht, Teekessel raten oder als Kinder noch mehr. Ja, Wörter, die viele Bedeutungen haben und da musste der andere dann raten, was ich meine. Im Hebräischen gibt es das auch und das Wort für Wahrheit heißt Emet und ist auch dasselbe Wort für Treue. Und jedes Mal, wenn Sie Amen sagen bei einem Gebet, verwenden Sie sozusagen eine Abspaltung dieses Wortes, denn in dem Wort Amen steckt auch etwas von diesem Emet drin, von der Treue und der Wahrheit Gottes, auch wenn Amen natürlich heißt, so sei es. Wahrheit in der Bibel ist das, was morgen noch gilt. Ja, ob unsere Gesetze, die unsere Regierung macht, morgen noch gelten, wenn eine andere Regierung kommt, ist eine große Frage. Ob Verkehrsregeln morgen immer noch dieselben sind, ob das Finanzamt morgen immer noch nach derselben Weise regiert oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Wahrheit ist das, was morgen noch gilt und hat etwas mit Gott zu tun. Sie haben gerade verfolgt, wie Kap Anamur da so ein paar Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gefischt hat und hinterher der Kapitän dafür noch 2-3 Tage eingesperrt wurde, obwohl diese Flüchtlinge doch alle aus Darfur kamen, aus dieser Krisenregion. Inzwischen wissen wir, dass sie alle aus Nigeria und Ghana kamen. Einer von ihnen sagte die Wahrheit, als er gefragt wurde, wo er herkäme. Das war ein Benjamin, er war der einzige Christ offensichtlich, der sagte, ich komme aus Nigeria, während die anderen alle aus Darfur oder Irak oder sonst woher kamen. Und er wurde dann gefragt, ja, warum lügst du nicht auch wie die anderen? Sagt er, nein, ich bin Christ, ich lüge nicht. Obwohl es für ihn ja nicht ganz so günstig war. Wahrheit ist manchmal etwas teurer, aber es ist das, was in Ewigkeit bleibt, weil Jesus die Wahrheit ist. Unfruchtbare Werke der Finsternis sollten aufgedeckt werden. Das heißt, manchmal sind Christen auch Sand im Getriebe. Ich denke an einen belgischen Christen, der damals diesen Missbrauch dieser Kommission bei der EU aufgedeckt hat. Dafür wurde er sofort entlassen. Er hat dann auf seine Wiedereinstellung geklagt und weiter diese Anklagen erhoben. Später ist dann die ganze Kommission zurückgetreten, weil deutlich wurde, dass nicht er der Falschmünzer war, sondern die woanders saßen. Er war Christ, oder was heißt war? Er ist es wohl, soweit ich das hörte. Hat also hier etwas aufgedeckt, was eine ganze Gesellschaft betrifft. Es macht sicher keinen Spaß, das zu tun, aber ich nehme an, dass es positive Auswirkungen hat. Ja, Wandel im Licht und Wandel in der Liebe ist dasselbe. Ich komme an den Anfang zurück, da ging es um eine Fackel, die durch die Welt läuft. Auch Christen sind Fackelträger, wobei ich denke, wir haben das oft vergessen. Wir laden mehr die Leute an den gemütlichen Kamin unseres Glaubenslebens ein und sagen, besuch doch unsere Gemeinde, vielleicht gefällt es dir ja und du bleibst dabei. Aber das ist die eine Weise, die andere wäre die, dass wir spüren, wir sind Fackelträger. Das heißt, wir können diese gute Nachricht von Jesus auch zu Menschen hinbringen, auch wenn sie nicht zu uns kommen. Es wäre schön, wenn wir das wieder entdecken, wobei sie alle ein bisschen Griechisch können, was hier in dem Text stand, Licht heißt Phos auf Griechisch und sie alle haben schon mehrfach Fotos gemacht. Fotos heißt ja nichts anderes als Lichtbild. Wenn also Jesus das Licht ist und in ihr Leben kommt, möchte er sozusagen auch Fotos von sich machen lassen durch sie. Das heißt, dass sie und ich ihm ein bisschen ähnlich werden und Menschen dadurch ihn erkennen. Es wäre schön, wenn Sie das Stichwort Fackelträger mitnehmen. Licht möchte transportiert werden, aber nur durch eine persönliche Nähe kann auch das Licht von einer Fackel zur nächsten überspringen. Herr Jesus, du siehst jeden von uns, du weißt, wo er steht. Du weißt, ob er diese Fackel, deine gute Botschaft schon persönlich empfing und angenommen hat. Wo das der Fall ist, dann stärke ihn, dass er dir vertraut. Wenn nicht, schenke es vielleicht heute, dieses innere Ja zu dir. Und schenke, dass wir es lernen, Fackelträger zu sein, die diese gute Botschaft von dir weitertragen.